Ja, ich freue mich, dass Sie wieder zugeschaltet haben hier in die Sendung Westend Radio, hier die Ausgabe vom 22. August an einem sehr schönen sommerlichen Donnerstagabend. Wir wollen uns heute mit dem Thema Facebook beschäftigen, und zwar die Bedeutung von Facebook für die kulturellen Einrichtungen hier in Bremen und welche Erfahrungen die Einrichtungen mit der Nutzung des sozialen Netzwerks gemacht haben und welche Auswirkungen damit verbunden sind. Darum soll es, wie gesagt, in der heutigen Sendung gehen. Und zu Wort kommen werden dann hier in der nächsten Stunde Silanus Eleftherakis, der Westend-Geschäftsführer, Bernd Neumann vom Westend-Vorstand, Astrid Müller von der Speicherbühne, Jörg Lochmann vom Kulturzentrum Schlachthof sowie Anna Dopatka, die Referentin der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Bremen. Außerdem gibt es im hinteren Teil der Sendung ein ausführliches Interview mit Heiner Stahn. Er ist der Pressesprecher beim Senator für Kultur und in diesem Interview geht es um das Bremer Kulturticket. Ja, heute mal keine Musik vorweg, weil wir haben so viele Bordbeiträge, dass wir jetzt mal auf den ersten Musiktitel verzichten müssen. Ja, ich begrüße dann als ersten den Geschäftsführer dieser Einrichtung. Ja, und den habe ich heute Morgen noch hier zum Interview geladen und das Interview, das sollen Sie jetzt hören. Stelio, mittlerweile wird ja Facebook immer noch kontrovers diskutiert. Wir sind jetzt aber auch dabei. Was hat dich dazu bewogen oder wo liegt der Vorteil hier für uns Westend bei Facebook zu sein?
Ja, ich finde das gut, dass du so konkret fragst, worin der Vorteil fürs Westend besteht. Weil allgemein über Facebook kann man natürlich lange diskutieren. Nicht nur über Facebook, über diese ganze Digitalisierung der Kommunikation. Das ist nun mal die Zukunft der Kommunikation, dass wird man so oder so, wie immer man sich dazu verhält, nicht verhindern können, dass sich das derweise entwickelt. Es gibt eine große Diskussion. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, wie es mit den gedruckten Zeitungen aussieht in den nächsten Jahren. Die meisten gehen davon aus, dass die gedruckte Ausgabe nur noch ein Anhängsel der Online-Ausgaben sein wird. Ja, also grundsätzlich kann man da viel diskutieren, ob das nun Facebook oder Google oder wer immer auch ist. Fürs Westend wollen wir das mal nicht zu hoch hängen. Wir benutzen das als Werbeplattform. Das ist für uns eine Kommunikationsplattform, wo wir unsere Veranstaltungen vorstellen können, wie übrigens alle, praktisch alle größeren Einrichtungen das auch machen. Wir versuchen damit über die Facebook-Netzwerke dann eben entsprechend eine Vielzahl von Leuten zu erreichen, die sonst kein Programm von uns in die Hand nehmen, weil sie gar nicht an Orten verkehren, wo diese Dinge zu erhalten sind. Ja, und was wir uns versprechen davon, ist natürlich, dass unsere Arbeit bekannter wird und dass wir eine Möglichkeit haben, anbieten für ein direktes Feedback. Die Möglichkeit gibt's ja und das passiert ja auch. Wir kriegen ja auch hin und wieder Feedback auf unsere Veranstaltungen. Und klar, wenn man das will, wenn unsere Nutzer das wollen, dann ist natürlich so eine Zwei-Weg-Kommunikation möglich, was über die Internetseite natürlich schwieriger ist. Und wir hoffen halt, wie gesagt, dass das das Westend einfach bekannter macht. Also eine Werbe- und Kommunikationsplattform.
Vorteil wäre ja auch, für das Westend kostet das nicht mehr. Wahrscheinlich kostet das nur mehr Arbeit.
Ja, es ist jetzt nicht so viel Arbeit. Also wir sind ja nun kein Ort, an dem jeden Tag irgendeine andere Veranstaltung stattfindet, sodass das jeden Tag viel Arbeit machen würde, das einzustellen und dann entsprechend das Feedback zu bearbeiten. Das passiert ja nicht. Also die Arbeit ist überschaubar, wie diese ganze Angelegenheit für uns, also für mich jetzt, eine rein pragmatische ist. Also das hat mit dem, was man wertend dazu sagen könnte oder nicht sagen könnte, wenig zu tun. Darüber könnte man auch reden, das wäre auch sicherlich interessant. Aber man muss sich dann darüber im Klaren sein, dass man durchaus auch ganz schnell mal in eine Minderheitenmeinung der älteren Generation sozusagen gerät. Also ich privat zum Beispiel würde Facebook nie nutzen, das ist völlig uninteressant. Ich weiß gar nicht, was ich damit sollte. Ich kenne auch keinen, der das nutzen würde, um seine private Kommunikation, seine privaten Beziehungen, sozialen Beziehungen über Facebook zu pflegen. Das halte ich für mich persönlich für absolut irrelevant, uninteressant auch vor allen Dingen, langweilig. Aber man muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass, ich glaube, die letzte Zahl, die ich habe, wird wahrscheinlich mittlerweile mehr sein, sind allein in Deutschland 29 Millionen, 2,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Die Frage ist, die das nutzen, und wenn man dann unsere Generation, die Volkszählungsverweigerer von 1987, abzieht, dann ist das unter den jungen Leuten wahrscheinlich eine Frage, die sich überhaupt nicht mehr stellt, ob man sich, ob das nun Facebook oder ein anderes Medium ist, ob man sich an dieser Entwicklung beteiligt oder nicht. Natürlich beteiligen sie sich daran. Nichtsdestotrotz muss man das natürlich kritisch sehen. Wobei ich mittlerweile, also irgendwie auch, wie wahrscheinlich viele andere auch, da so eine fatale Haltung dagegen entwickeln, weil alles, was die Institutionen der Geheimdienste wissen wollen, das kriegen die auch raus. Ob wir da nun sagen, wir machen das nicht bei Facebook oder so, sonst müssten wir Handy, Internet und alles beiseite legen. Und dann wären wir wirklich aus der Zeit gefallen, wenn wir das täten.
Aber es ist so, es gibt noch jetzt keine Erkenntnisse oder Auswirkungen, dafür ist das noch zu frisch fürs Westend.
Naja, wir haben immerhin fast 500 Freunde, in Anführungsstrichen. Also ich gehe mal davon aus, dass einige von denen zumindest regelmäßig das zur Kenntnis nehmen, was wir da auf unseren Seiten haben. Und das ist ja schon mal was.
Celine, erstmal vielen Dank. Wir verfolgen das Ganze weiter. Ansonsten kommen ja noch einige andere hier zu Wort in der Sendung. Und hören wir dann noch ein bisschen mehr über Facebook. Vielen Dank erstmal.
Wenn wir feststellen, dass es uns gar nichts nützt, dann können wir auch gerne nochmal drüber reden.
Ja, soweit der Geschäftsführer der Kultureinrichtung Westend. Und ich glaube, ich habe es vergessen. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Hier am Mikrofon sitzt für Sie Windy Jakob, der Moderator und der Sendeverantwortliche des Westend-Radios. Übrigens, der schon, der seit 52 Jahren ohne Handy lebt und das funktioniert auch so einigermaßen. Na, ich würde mal sagen, ganz gut. Ja, bevor ich jetzt zu Bernd Neumann komme, mit dem habe ich auch ein Interview geführt, hören Sie jetzt erstmal einen Titel von Van Morrison. Und das ist der Song Keep It Simple. Ja, jetzt erstmal Van Morrison.
Simple than we have, they mock me, 'cause I told them like it was. Wrote about disappointment and grief, wrote about what we really didn't need in our lives, make us feel alive and whole. Illusions and pipe dreams on the one hand, and straight reality is always cold. Saying something hard is off the wall, and it might seem too bold. Mock me when it got out of hand, nobody tried to understand. Now we've got to keep it simple, and that's that. Something simple just to save yourself. keep it simple, just to, and that's that. Oh, you got to keep it simple nowadays, and that's just that. Oh, you got to keep it simple nowadays, and that's just the way it is. And you got to keep it simple these days, cause that's the way it is. Well, you gotta keep it simple, and that's that.
Dann freue ich mich jetzt, den Bernd Neumann zu begrüßen. Bernd, erstmal schönen guten Tag.
Tag, Wendy.
Ja, Bernd, du hast lange Zeit in der Kulturbehörde oder Kulturszene gearbeitet, jetzt im Ruhestand. Wie geht's dir damit, kurz als Eingangsfrage?
Super, ich benutze kein Facebook.
Ah ja, da sind wir schon beim Thema. Aber was aber noch ist, auch wenn du jetzt, du wurdest vor kurzem verabschiedet aus deinem Arbeitsleben, aber du bist immer noch tätig im Vorstand der Kulturwerkstatt Westends, des Trägervereins.
Richtig.
Was sind da so jetzt deine Aufgaben dann noch?
Ja, geschäftsführender Vorstand heißt, man muss die Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen checken, ob das alles im Rahmen dessen ist, wofür wir hier stehen, nicht? Und Vereinssatzung und all diesen Dingen. Mhm. Da arbeiten wir auch immer dran. Mhm. Unter anderem eben auch an solchen Themen, was du heute vorhast. Mhm.
Ja, es geht um Facebook, auch gerade in kulturellen Einrichtungen. Also wie gesagt, du bist selber nicht bei Facebook, das hast du jetzt gerade gesagt. Wie war das denn früher an deiner Behörde, also wo du noch jetzt unlängst tätig warst?
Also zu meiner Zeit war da auch kein Facebook.
Ja gut, es gibt ja auch schon jetzt wieder Bestrebungen, das gibt's glaube ich in Schleswig-Holstein, dass da gesagt wird, ja Behörden sollen ja da gar nicht dabei sein.
Ja, es kommt, denke ich, immer auf die Positionierung der Datenschutzbeauftragten an. Also in Bremen ist das ja jetzt auch anempfohlen worden, dass man da möglichst nicht drin ist. Aber vielleicht holen wir einfach mal ein bisschen weiter aus. In 60er, 70er Jahren, als ich Kunst studiert habe, haben wir uns schon gewaltig mit Kybernetik, Informationssystem und all solchen Dingen beschäftigt und fanden das natürlich total toll, so was du hier auch machen kannst, dass man vom Wohnzimmer aus auch senden kann und nicht nur mehr Empfänger ist. Das heißt, dass man interaktives Medium hat, in dem man sozusagen tätig wird. Wir wussten natürlich nicht, was das konkret bedeutet bezüglich Datensammeln, Datenverlusten, wer benutzt welche Daten und so weiter und so fort. Diese Dinge haben sich jetzt erst eingeschaltet und sind eingetreten. Und wie das so immer der Fall ist, ein simples Instrument entpuppt sich dann doch als ein etwas komplizierteres Instrument.
Ja, das merken wir jetzt gerade, ne? Also es gibt ja ziemlich viele Meldungen, dass Daten doch mal abhanden kommen oder angeschaut werden, und zwar im großen Stile. Das war jetzt gerade im Juni so. Mhm. Und aber wie ist es, wie ist denn die Meinung vom Vorstand jetzt, dass nun Westend auch bei Facebook ist?
Wir sind ja im Diskussionsprozess. Also meine Position ist, persönlich würde ich das nicht machen. Für Einrichtungen halte ich das für ein machbares Instrument, aber dennoch glaube ich, ist es notwendig, sich damit auseinanderzusetzen. Was für ein Instrument ist das eigentlich? Was passiert da eigentlich? Was passiert mit meinen Daten? Wer benutzt das eigentlich? Wofür eigentlich? Und so weiter und so fort. Und ich denke, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen und man sollte sich dann auch damit beschäftigen, welche Stellschrauben ich in dem Medium habe, um bestimmte Probleme oder Problemzonen einzugrenzen oder möglichst auch auszuschließen. Das ist eigentlich, wäre mein Interesse daran.
Mhm. Gut, und gibt es ja auch dann noch so die Überlegung, also Facebook ist ein großes Unternehmen und das ist eine ziemliche Zentrierung von Macht auch.
Genau.
Das ist ja eines der größten Unternehmen, die wir haben. Mhm. Also ich finde das, ja gut, darf mir als Berater vielleicht gar nicht so erlauben, aber ich finde das schon sehr bedenklich.
Naja, die Bedenken sind ja berechtigt. Du hast ja selber gesagt, wir haben gerade wieder einen riesigen Datenverlust von Millionen von Daten, gerade dieser Tage wieder in der Presse gelesen. Keiner weiß, was damit passiert. Wenn man sich überlegt, dass man sozusagen präformiert wird von der Wiege bis zur Bahre, durch die Angebote, die dann sozusagen übers Internet kommen, dann muss man sich schon mal fragen, ja, ist es eigentlich das, was wir damit wollten, oder ist es eigentlich das nicht? Auf der anderen Seite ist das alles kostenlos zur Zeit noch und die Wirtschaft bedient sich dieser Daten, um das daraus zu finanzieren, was sie dann da wiederum ins Medium steckt. Und das sind Auseinandersetzungen, die muss man ich glaube, wir haben sie noch nicht begriffen, aber die muss man einfach für die Zukunft versuchen zu begreifen.
Mhm. Gut, da sind wir wahrscheinlich noch am Anfang irgendwie.
Das ziemlich ist, am Anfang, würde ich auch sagen.
Ja, gar nicht so. Ja, aber deine Meinung bleibt, also du wirst nicht unbedingt jetzt bei Facebook.
Nee, persönlich nicht. Und wie gesagt, für eine Einrichtung finde ich es interessant, das mal zu prüfen, ob das Auswirkungen auf die, ja, auf die Gäste, auf die Kundschaft, auf die Adressaten hat, die man hat, haben möchte. Klar wissen wir, dass alles ja, bei den jungen Leuten prima ankommt, dass sie das alles nutzen, dass die sicherlich auch darüber eher erreichbar sind als Ältere. Dennoch, wenn man sich die Untersuchung zu Facebook anguckt, muss man schon sagen, es geht eigentlich um ein richtiges Konzept für Facebook. Nicht nur sozusagen, dass man es einrichtet, sondern dass man ein richtiges Konzept hat. Wen will ich erreichen? Wie will ich den erreichen? Wen setze ich auf die andere Seite, der also die Antworten schreibt und so weiter und so fort. Das ist also schon ein etwas komplexeres Thema, als nur sozusagen wie ein E-Mail wieder zu beantworten. Das ist schon ein wichtiges Medium dann. Und da muss man das auch entsprechend, wie gesagt, von den Stellschrauben her, als auch von der Konzeption her richtig einsetzen.
Mhm. Naja, wir werden das erstmal weiterverfolgen, was das auch für Auswirkungen hat. Das wird dann ja wahrscheinlich die Zukunft zeigen. Ja, dann erstmal vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich finde es prima, dass du das Thema mal aufgreifst, weil es ist ein wichtiges Thema, ein zeitgemäßes Thema. Und die großen Fragen, die wir haben, werden alle erst in der Zukunft beantwortet werden.
But you have a pretty face, your favorite girl I once knew. I imagine that she's still in Tennessee, and by God, I should be there too. I've a sadness too sad to be true. But I left Tennessee in a hurry day, the same way that I'm leaving you. Because love is just mainly memories, and everyone's got them a few. So when I'm gone, I'll be glad to love you. At the brand new Tennessee waltz, you're literally waltzing on air. At the brand new Tennessee waltz, there's no telling who will be there. When I leave, it'll be like I found your love, descending Victorian stairs. I'm peeling like one of your photographs, trapped while I'm putting on airs, and getting even by asking who cares. At the brand new Tennessee waltz, you're literally waltzing on air. At the brand new Tennessee waltz, there's no telling who will be there. So have all of your passionate violins, play a tune for a Tennessee kid who's feeling like leaving another town with no place to go if it did. Cause they'll catch you wherever you hid. At the brand new Tennessee waltz, you're literally waltzing on air. At the brand new Tennessee waltz, there's no telling who will be there.
Ja, ich sitze jetzt hier unten im Keller im Schlachthof. Und zwar ist das hier ein Raum. Wofür wird der genutzt?
Das ist die Künstlergarderobe.
Ah ja, gut. Ja.
Wo sich die Bands, Künstler tagsüber aufhalten, bis kurz vor ihrem Auftritt.
Ah ja, genau. Und mit mir sitzt hier Jörg Lochmohn. Du bist ja schon sehr lange im Schlachthof. Du bist hier angestellt.
Ich bin seit April 1995 hier fest angestellt. und mache halt Booking, Vermietung, Kesselhalle und die Aktualisierung auf Homepage und Facebook.
Wann habt ihr Facebook hier eingeführt oder seit wann ist der Schlachthof bei Facebook?
Wir sind mit einer Freundesseite im Oktober 2011 gestartet, haben diese Freundesseite genau ein Jahr später, im Oktober 2012, umgestellt auf eine Fanseite und wir sind recht zufrieden eigentlich damit.
Mhm. Wie aufwendig ist das Ganze denn, so eine Seite zu betreuen? Das wird immer gesagt, wer bei Facebook ist, muss auch viel dafür tun. Ist das wirklich so?
Man muss schon einige Aktualisierungen am Tag machen. Die Seite muss interessant sein für die Leute. Ansonsten hat man eine Seite, die wenig beachtet wird. In meinem Job lässt sich das allerdings sehr gut verbinden, weil bei größeren Veranstaltungen sind wir teilweise bis zu 14, 15 Stunden hier vor Ort an einem Tag. Und man hat aber diese 14, 15 Stunden nicht gefüllt mit Arbeit. Es gibt immer Leerlaufphasen von einer halben Stunde bis Stunde und in dieser Zeit kann man Facebook eigentlich ganz gut nutzen. Mhm. Von daher ist es für mich auch nicht nur Arbeit, sondern es macht Spaß, auch mit den Leuten draußen zu kommunizieren. Mhm. Man hat mittlerweile viele Anfragen, die früher per Mail kamen. Was kostet die und die Veranstaltung Eintritt? Wann kommt die und die Band? Diese Anfragen kommen jetzt teilweise über Facebook rein und die hat man dann halt im E-Mail-Verkehr weniger oder beim Telefon tagsüber.
Aber ihr habt dennoch eine ganz normale Homepage auch.
Ja, wir haben auch noch eine normale Homepage, die wir schon seit Jahren betreiben. Das Verhältnis Homepage zu Facebook kann man eigentlich erkennen, dass viele ältere Leute eher über die Homepage gucken, viele jüngere über die Facebook-Seite. Wobei es aber auch viele Szenen gibt von Gruppierungen mit einem Altersdurchschnitt zwischen 40 und 60, die auch auf Facebook sehr gut vernetzt sind, wie die ganze Chor- und A Cappella-Szene. Die Rockabillys sind gut vernetzt über Facebook. Also da gibt es auch schon viele Überschneidungen. Facebook ist jetzt nach vielen Vorurteilen eigentlich nicht mehr so allein das Medium für jüngere Leute.
Also das wandelt sich so ein bisschen.
Ja, eindeutig.
Mhm. Merkt ihr das jetzt auch an den Besucherzahlen? Das ist ja immer so die Frage. Viele Einrichtungen sagen sich ja auch, gut, wenn wir bei Facebook sind, dann kommen auch mehr zu den Konzerten. Ist das so zu merken?
Das ist schwer zu messen. Also ich weiß natürlich nicht, wer aufgrund von Facebook zu Veranstaltungen kommt. Auf alle Fälle kriege ich sehr viel Resonanz über Facebook und die Leute... wenn Sie nach Eintrittspreisen, nach Veranstaltungen fragen, die kommen dann auch zu den Veranstaltungen. Wir machen seit 01.01.2012 Besucherumfragen bei unseren Veranstaltungen, indem wir abfragen, woher Sie von diesen Veranstaltungen wissen. Und da belegt Facebook einen Platz unter den ersten Vieren, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es der dritte oder vierte Platz ist. Aber die Zahl genau zu messen, wie viel kommen, das ist natürlich schwierig. Also der Punkt 1, wer immer gewinnt bei den Umfragen, ist die Mund-zu-Mund-Propaganda. Das scheint immer noch das Wichtigste zu sein. Wobei sich mir nicht erschließt, wo der Anfang der Kette ist. Also irgendwoher müssen die Leute es denn ja mal wirklich real erfahren haben. Aber Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer am häufigsten angekreuzt.
Aber Flyer habt ihr dennoch für den Schlachthof?
Ne? Flyer setzen wir nur sehr konzentriert ein. Mhm. Das heißt, wir rennen nicht durch die Stadt und legen Flyer wahllos aus, sondern wir verteilen Flyer bei Veranstaltungen, bei uns, manchmal auch woanders, bei artähnlichen Veranstaltungen. Also wenn wir zum Beispiel heute Abend eine A Cappella-Veranstaltung hätten und nächsten Monat würde hier eine andere A Cappella-Gruppe spielen, dann verteilen wir beim Einlass Flyer direkt in die Hand der Zuschauer. Mhm. Also es muss schon eine direkte Werbung sein. Blind irgendwo auslegen, machen wir nicht. Wir haben ja auch komplett zum 01.01. diesen Jahres unsere Plakatierung im Stadtgebiet eingestellt und verlassen uns eigentlich nur noch auf unsere Pressearbeit und auf unseren Newsletter. Diesen Newsletter haben wir übrigens durch diese Umfragen weil wir immer Gewinnspiele machen, haben wir unseren Newsletter von 800 Adressen vor anderthalb Jahren jetzt ausgebaut auf fast 6000 Newsletter.
Ah, das ist schon beachtlich, ne? Stimmt, ich habe auch mitgemacht, aber keine CD gewonnen. Das kann man sehen.
Gut. Ja, am beliebtesten sind eigentlich immer noch Gewinnspiele, wenn wir zum Beispiel Essen verlosen in der Schlacht und Kneipe mit Getränken. Signierte CDs sind auch sehr beliebt.
Mhm. Das ist immer ein schöner Anreiz, ne? Also für dich ist das schon sinnvoll. Letzte Frage noch. Bist du privat auch bei Facebook oder unterscheidest du das so ein bisschen?
Ich habe eine private Facebook-Seite, aber eigentlich nur dafür gegründet, damit ich unsere offizielle Fanseite damit moderiere. Mhm. Ich nutze sie nicht privat.
Ja, Jörg, wahrscheinlich musst du gleich wieder nach oben. Arbeit gibt es wahrscheinlich auch jetzt genug.
Na, wir befinden uns gerade im Sommerloch. Man hat Zeit zu relaxen, kann relativ entspannt die Programmplanung für den Winter, Frühjahr machen. Die 60-70-Stunden-Woche kommt dann wieder ab September, Oktober.
Gut, ja, dann genießt das nochmal ein bisschen so diese Zeit. Das war Jörg Lochmohn vom Schlachthof. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, Sie werden es gemerkt haben, das Interview haben wir natürlich vorher aufgezeichnet. Das war, glaube ich, im Juli diesen Jahres. Ja, wenn Sie jetzt gerade eingeschaltet haben, Sie hören das Westend-Radio hier live aus der Kulturwerkstatt Westend. Und wir befassen uns heute mit dem Thema Facebook in kulturellen Einrichtungen. Und bevor ich gleich mit Astrid Müller weitermache, das ist die Leiterin der Speicherbühne hier in der Überseestadt, gibt es erstmal wieder etwas Musik und das ist Nick Drake mit Pink Moon. Ja, viel Spaß dabei.
I saw it written and I saw it say pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, gonna get you all. It's a pink moon, yeah, it's a pink moon. Pink, 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 pink moon.
Nun Astrid Müller hier im Radiostudio der Kulturwerkstatt Westend. Astrid, erstmal schönen guten Tag.
Hallo Windy, guten Tag.
Ja, Urlaubszeit, wir bereiten das ja vor, wir schneiden also vorher mit, wird aufgezeichnet, du bist bald im Urlaub?
Ziemlich bald bin ich auf Pazelle.
Hast es auch verdient wahrscheinlich.
Ich finde ja.
Gut, Astrid Müller ist die Leiterin der Speicherbühne in der Überseestadt, die Einrichtung gibt es schon seit, ich glaube, 7 Jahren.
Die gibt es fast 10 Jahre, also nächstes Jahr im September sind es 10, 9, 9 Jahre.
Und 10 Jahre, glaube ich, gibt es jetzt Facebook von Mark Zuckerberg. Ja, Facebook ist jetzt auch ganz stark diskutiert. Die Speicherbühne ist nicht dabei. Warum?
Nein. Ich habe nichts übrig für Facebook und das ist dann kein Grund, es zu tun. Wir haben das ausprobiert im privaten Bereich und ich glaube, ich habe gesehen, wie so eine Seite entsteht dann und wie die Freunde entstehen und wie das alles entsteht. Und ich denke, ich habe zu wenig Medienkompetenz, um mich dieser Industrie darzustellen, muss ich ganz klar sagen. Müsste ich mich viel mit beschäftigen, wie blocke ich ab, wie welche Dinge tue, welche nicht, welche Voreinstellungen mache ich, wie komme ich da raus, wenn ich wieder raus möchte und so weiter. Wenn es alle tun, würde ich sagen, ist das noch kein Grund, dass man auch dabei ist und vor allem nicht, wenn man eine Kultureinrichtung ist, denn Kultur entsteht aus dem, was man tut und indem man darüber kommuniziert mit anderen.
Gut, bei Facebook ist es ja auch so, das ist ja auch so vorgegeben, dass man eben viele erreichen kann. Man hat viele Freunde, ist alles sehr einfach, obwohl es muss auch gut gepflegt sein.
Ja, also ich denke, das ist mit Sicherheit ein Medium, mit dem man sehr schnell und praktisch und erfolgreich und weitreichend agieren kann, wenn man sich sehr damit beschäftigt, wenn man eine entsprechend große Zielgruppe erreichen möchte, wenn man findet, dass die Medien, die uns schon zur Verfügung stehen, um zu kommunizieren, um Gruppen zu bilden, um sich schnell zu vernetzen, wenn das nicht reicht, dann kann das sein, dass man denkt, man muss Facebook haben. Aber ich denke, es ist eine klare Kiste, wenn man Facebook nimmt und setzt dann wirklich auf Facebook, dann wirft man bestimmte Leute auch raus. Wer das nicht nutzt, ist raus. Wer die entsprechende Technologie dafür nicht besitzt, ist raus. Und insofern könnte das immer nur ein Nebenmedium sein, was dann aber sehr viel Aufmerksamkeit fordert. Mhm. Und sozial finde ich es nicht.
Obwohl das ja mal ein soziales Netzwerk gewesen sein sollte.
Das ist ein schöner Begriff und verführerisch ist natürlich, dass das dieses schnelle, weite und ich kann mich wirklich vernetzen und für manche private Lebenssituationen, glaube ich, ist es absolut sinnvoll. Also wenn ich ein internationales Leben lebe mit Familie in vielen verschiedenen Teilen dieser Erde, ich glaube, es gibt ganz viel Praktisches an Facebook, aber ich habe einfach nicht vergessen, aus welchen Gründen das entstanden ist, wer das wem die Firma gehört, mit wem dieser Mensch Geschäfte macht und ja, das ist für mich irgendwie nicht spannend.
Also gewissermaßen auch so eine politische Haltung in Anführungsstrichen.
Ja, ganz eindeutig. Wie gesagt, wenn alle das machen, kann ich als kulturschaffender Mensch nicht sagen, und da muss ich jetzt dabei sein, sondern das kann vielleicht Nachteile für mich haben, wenn ich nicht dabei bin, aber ich kann das nicht. Ich könnte vielleicht dabei sein, wenn ich mich ganz doll damit beschäftigen würde und unheimlich clever und medienkompetent wäre. Da ich weiß, dass ich die Zeit lieber für eine andere Kulturarbeit verwenden möchte, geht das jetzt mal so nicht.
Gut, und euer Personalstamm in der Speicherbühne ist ja auch nicht unermesslich groß.
Auf keinen Fall, genau. Das natürlich bindet schon allein die Internetseite zu pflegen und die Presse zu machen und diese ganzen Dinge der Öffentlichkeitsarbeit bindet schon ganz viel Kraft. Und das kann nicht mehr sein als die Kraft, die man aufbringt, um die eigentliche Arbeit zu tun mit den Leuten, für die man sie tut und mit denen man sie tut.
Ja, wie gesagt, das war jetzt Astrid Müller von der Speicherbühne aus der Überseestadt. Wann fängt euer Programm wieder an? Wir senden am 22. August. Ist dann schon was los bei euch?
Ja, die erste Veranstaltung von Hör und Spiel, die findet statt am 25. August. Allerdings nicht bei uns, sondern da sind wir zu Gast in Pustorf mit ein paar Szenen aus Chick. Hör und Spiel behandelt Chick für alle. Man spielt sich einen Teil aus dem Jugendroman und wer Lust auf ein Spiele-Nachmittag hat, ist da eingeladen. Es ist aber noch ein Probestadium.
Gut, muss man einfach mal jetzt nicht bei Facebook schauen, sondern auf eure Homepage, die habt ihr ja.
Genau, und da ist schon ein schönes Bild drauf, die heißt www.speicherbühne.de und da sieht man zwei Kinder, die das Spiel spielen und die Beschreibung und das Datum und die Zeit. Und wer jetzt Radio hört, das ist ja auch noch ein tolles Medium, der hat das jetzt ja auch schon gehört.
Genau, da sage ich noch eins, haben wir gerade eben abgemacht, wer Astrid Müller hier nochmal im Radio erleben möchte, kann das tun und zwar am Donnerstag, den 5. September. Das ist jetzt ganz verbindlich, hier um 20.08 Uhr Astrid Müller zu Gast über das nächste Westentheater-Projekt.
Genau, das machen wir dann.
Astrid, vielen Dank.
Danke auch.
Ja, soweit Astrid Müller, die hier auch zu Gast war. Ja, jetzt bin ich ein bisschen konfus, macht aber nichts, da machen wir gleich weiter. Ich habe mich doch etwas verrechnet. Ja, wir machen jetzt keine Musik, das hatte ich eigentlich geplant. Ich komme jetzt zu meinem nächsten Gesprächsgast, das ist natürlich auch eine Aufzeichnung. Und da habe ich zum Thema ja, Facebook befragt, Anna Dopatka. Sie ist Referentin der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Bremen. Ja, was für ein grandioses Wort. Ja, sie wird jetzt ein paar Auskünfte geben und da wollen wir alle mal dran teilhaben.
Landesbehörde vom Land Bremen und damit natürlich auch eine öffentliche Stelle.
Und ihr habt also zwei Hauptaufgaben gewissermaßen.
Genau, wir haben einmal sind wir Aufsichtsbehörde für den Datenschutz. Das heißt, wir kümmern uns um die datenschutzrechtlichen Belange von Bürgerinnen und Bürgern und kontrollieren Unternehmen und Behörden im Land Bremen, dass sie die datenschutzrechtlichen Vorschriften einhalten. Das ist sozusagen der eine Part. Und der andere Part ist die Informationsfreiheit. Es gibt das Bremische Informationsfreiheitsgesetz, das bedeutet oder gibt jedem Bürger das Recht auf Zugang zu amtlichen Informationen. Das heißt, dass Bürgerinnen und Bürger das Recht haben, ohne Begründung formfrei Anträge zu stellen bei bremischen Behörden auf Zugang zu dort vorhandenen Informationen, also zu Akten, Informationen, Vorgängen, die dort liegen.
Also das kann jeder machen?
Das kann jeder machen, ohne Anlass, ohne, man muss nicht selbst betroffen sein, sondern man kann einfach. Also es ist nicht so, dass man jetzt nur Zugang zu Informationen bekommt, die beispielsweise, wenn, ich sage jetzt mal, ist irgendwas vor der eigenen Haustür passiert, sondern man kann sozusagen ohne Begründung, offizielle Begründung, reines Interesse reicht völlig aus.
Also wenn ich jetzt als Bürger sehe, oh, das ist ein großes Bauprojekt, das ist auch in der Bevölkerung vielleicht nicht so gut angesehen und es wird immer teurer, teurer, da könnte ich mal nachfragen.
Genau, genau. Es gibt im Gesetz definierte Ausnahmetatbestände, aber nachfragen kann man immer und die Begründung, die Behörde muss begründen, wenn sie Informationen nicht rausgibt.
Das weiß ja nicht, das ist eine interessante Information.
Genau, und wenn es da dann auch Probleme gibt mit Behörden, also wenn der Zugang nicht gewährt wird, dann sind wir dafür zuständig, die Bürgerinnen und Bürger dabei zu unterstützen, dass sie Zugang zu diesen Informationen bekommen.
Ja, hier Thema der Sendung ist ja Facebook oder beziehungsweise was kulturelle Einrichtungen mit Facebook machen oder warum sie drin sind. Das ist ja immer so ein bisschen zu unterscheiden von Facebook für Privatleute.
Genau, auf jeden Fall. Facebook ist als Netzwerk erstmal mit dem die Hauptausrichtung für private Nutzerinnen und Nutzer zum Netzwerken. Aber es gibt ja auch diese Möglichkeit, Fanseiten einzurichten auf Facebook, was vermehrt von öffentlichen und privaten Stellen genutzt wird. Von Facebook aber auch so ausgerichtet ist, dass jeder diese Fanseiten einrichten kann. Das heißt also, ich als Privatnutzerin könnte jetzt theoretisch auch eine Fanseite für das Westend hier einrichten, ohne dass ich offizielle Vertreterin davon sein muss. Und Facebook kontrolliert das auch nicht. Damit einher geht natürlich gleich eine Problematik, dass für Nutzerinnen und Nutzer auch nicht erkennbar ist, wer hinter diesen Fanseiten steht. Was gerade bei öffentlichen Stellen problematisch sein kann, wenn ich glaube, ich kommuniziere beispielsweise mit einer Polizei und in Wirklichkeit ist es irgendein Privatnutzer, der nur eine Fanseite für die Polizei Bremen beispielsweise betreibt.
Mhm. Und es ist ja so, dass jetzt, also Westend ist ja auch jetzt bei Facebook und andere Kultureinrichtungen auch schon und seit längerem. Auf was lassen sich denn diese Kulturbetriebe ein?
Facebook ist ein privates Unternehmen, ein privates Netzwerk. Das heißt, Facebook bestimmt die Spielregeln. Und es wird gerne suggeriert, dass dies ein öffentlicher Raum ist, der dazugehört, dass jede Einrichtung, jede Stelle dort auch gerne präsent sein möchte. Das stimmt aber nicht. Diese Seiten, das ist tatsächlich dieses gesamte Netzwerk, unterliegt den Spielregeln von Facebook, die sie auch gerne spontan ändern können. Diese Nutzungsbedingungen werden auch ständig geändert und zwar permanent. Man hat das an dem Beispiel gesehen letztes Jahr, als die Fanseite der Stadt München von einem Tag auf den anderen abgeschaltet wurde, weil es der neuen Namenskonvention von Facebook nicht mehr entsprach. Die Stadt selber wurde darüber nicht informiert, beziehungsweise erst im Nachhinein. Die Seite gibt es mittlerweile wieder, aber man sieht die Willkür, mit der dieses Unternehmen dort auch handelt. Und hinzu kommt, dass die Datenverarbeitung, die dort erfolgt, nach den deutschen und europäischen Datenschutzrichtlinien und Gesetzen nicht zulässig ist. Und eine Stelle, die dort auf Facebook aktiv wird, die dort eine Fanseite gründet und betreibt, ist nach dem deutschen Telemedienrecht Diensteanbieter. Und dort gibt es bestimmte Rechte und Pflichten, die dort festgeschrieben sind im Telemediengesetz, die aber durch diese Diensteanbieter, also durch die Stellen kultureller Einrichtungen, gar nicht erfüllt werden können, weil Facebook seine eigene Datenverarbeitung nicht offenlegt. Das bedeutet, dass die Pflichten, die ein Diensteanbieter hat nach dem Telemediengesetz, nämlich seine Nutzerinnen und Nutzer, also die Nutzer, die wiederum auf die Fanseite dieser kulturellen Einrichtungen gehen, gar nicht darüber informieren kann, was dort eigentlich passiert, welche Daten dort verarbeitet werden, werden Cookies gesetzt, werden Nutzungsdaten erhoben, wird das Surfverhalten der einzelnen Nutzer auch außerhalb von Facebook getrackt, wie es so schön heißt, also nachverfolgt und gespeichert, was passiert mit den Daten, werden die Daten an Dritte weitergegeben, werden sie ausgewertet, das Stichwort Big Data, was jetzt auch immer mehr diskutiert wird, was passiert eigentlich mit diesen Datenmengen und was für Auswertungen werden darüber gefahren, was für Informationen werden darüber erschlossen. Darüber hat die Stelle, die dort eine Fanseite betreibt, überhaupt keine Kontrolle. Sie können das nicht kontrollieren. Sie kriegen von Facebook selber auch kein Recht, diese Daten zu kontrollieren. Sie bekommen aufbereitete Daten, die sogenannte Reichweitenanalyse. Das heißt, sie können kontrollieren oder auswerten, welche Nutzer aus welcher Altersklasse auf ihren Fanseiten aktiv sind. Aber sie kriegen nicht die Echtdaten, die sie durch ihre Fanseite produzieren. Das heißt, sie können auch ihren Nutzerinnen und Nutzern gegenüber gar nicht als verantwortungsvoller Dienstebetreiber auftreten, weil sie den Facebook-Spielregeln unterliegen, nämlich diesem privaten Unternehmen.
Natürlich, Kultureinrichtungen versprechen sich was davon, die wollen erreichen. Meinst du, dass das deiner Meinung nach passiert?
Bei Facebook gibt es einen Trend, dass gerade die jüngeren Nutzerinnen und Nutzer abwandern. In der Altersgruppe bis 29 verliert Facebook deutlich an Nutzern, insbesondere in Europa. Allein die Altersgruppe der bis zu 45-Jährigen wächst noch. Das heißt, man muss auch gucken, dass dieses Argument, wir wollen die jungen Leute erreichen, wir wollen für junge Leute präsent sein, dort, wo sie sich aufhalten, dass das Argument eigentlich nicht zieht, weil genau diese jungen Leute, diese Altersgruppe abwandert, die sich neue Netzwerke, neue Orte sucht im Internet. Und aus unserer Sicht ist es unabhängig davon, dass wir die Datenverarbeitung bei Facebook für unzulässig halten, muss man gucken, was ist eigentlich die Zielgruppe? Welche Zielgruppe möchte ich erreichen und was möchte ich auch erreichen und welchen Auftrag habe ich auch? Wir hatten schon diverse Gespräche auch mit öffentlichen Stellen, die dann beispielsweise Facebook auch zu Recherchezwecken nutzen wollten oder auch um dort in Kontakt zu treten mit ihrem Publikum. Und das wird natürlich besonders kritisch, wenn es sich um solche Einrichtungen wie Schuldnerberatung oder Sozialberatung handelt, die man nicht in einem privaten Unternehmen oder auf der Plattform eines privaten Unternehmens durchführen kann. Und deswegen ist auch diese Zielgruppendefinition ganz besonders wichtig. Und wir halten auch bei kulturellen Einrichtungen es für ganz wichtig, das mit zu betrachten, dass nämlich gerade diese jüngeren Nutzerinnen und Nutzer dort gar nicht mehr sind.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, aber das macht nichts. Dich kann man erleben, sag ich mal. Du bist auch vertreten oder du referierst auch praktisch am 30. August auf der Medienkompetenzmesse von der Bremischen Landesmedienanstalt.
Genau, ich bin da vertreten. Ich halte da einen Vortrag beziehungsweise machen einen Workshop zum Thema Datenschutz und Apps. Dort wird auch Facebook eine Rolle spielen. Auch Facebook hat eine App mobile Endgeräte und dort geht es ein bisschen darum, was passiert eigentlich auf diesen mobilen Endgeräten, auf welche Daten wird eigentlich zugegriffen, wenn Apps installiert werden, was gebe ich eigentlich frei, beispielsweise meine Kalenderdaten, meine Kontaktdaten etc.
Ja, soweit Anna Dupatka. Hier merken Sie, das ist hier doch eine Live-Sendung, das Gespräch ist aber aufgezeichnet gewesen. Die Medienkompetenzmesse findet am Freitag, den 30. August statt, wie gesagt, zwischen 13 und 18 Uhr. Den Vortrag von Frau Dupatka gibt es, glaube ich, um 16 Uhr. Und das Ganze findet statt in der Bremer Volkshochschule im Bamberger Haus in der Faulenstraße Nummer 69. Ja, ich habe jetzt noch hier einen letzten Gesprächsgast. Das ist Heiner Stahn, der Pressesprecher vom Bremer Senat. Der kommt gleich zu Wort, aber erstmal gibt es noch ein Stück Musik. Katie Melua, Just Like Heaven.
Show me how you do that.
Zu dem angekündigten Interview mit Heiner Stahn. Und er ist Pressesprecher beim Bremer Senator für Kultur. Und ja, was seine Aufgaben da sind, das habe ich ihn befragt. Und das hat er hier dann geantwortet.
Ich bin Pressereferent hier im Hause. Meine Aufgaben sind alles, was mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat. Ich verfasse Presseerklärungen, organisiere Pressekonferenzen, schreibe Grußworte und ähnliche Dinge.
Mhm. Ja, das Thema ist ja Bremer Kulturticket. Für die Menschen, die es noch nicht kennen, die mag es geben. Was ist das Bremer Kulturticket?
Das Kulturticket bezeichnet die Möglichkeit für Menschen in schwierigen Lebenslagen mit problematischem finanziellen Hintergrund momentan für 3 Euro Kulturveranstaltungen in Bremen zu besuchen. Das bezeichnet Menschen, die umgangssprachlich Hartz IV bekommen, Arbeitslosengeld II und einige andere Tatbestände. Dafür gibt es das sogenannte grüne Kärtchen. Die grüne Karte, die wird von den Sozialzentren und vom Jobcenter ausgegeben. Die muss vorgelegt werden und dann kann man entweder an der Abendkasse so ein Ticket erwerben als Restkarte oder man kann ein solches Ticket auch reservieren, dann ist es planbar. Man weiß, übermorgen oder in einer Woche gehe ich ins Theater, gehe ich ins Konzert. Man kann ein solches Ticket reservieren bei den Bremer Bürgerhäusern oder bei einer der Filialen der Stadtbibliothek. Auch da muss man dieses grüne Kärtchen dabei haben. Das hat den Vorteil, an der Abendkasse muss man dieses grüne Kärtchen eben nicht mehr zücken, sondern kann einfach sagen, ich stehe hier, für mich ist eine Karte hinterlegt und dann bezahlt man diese 3 Euro eben dann vor Ort.
Hm. Aber es scheint ja so, dass dieser Vorgang des Buchens nicht ganz ein bisschen kompliziert ist.
Finde ich nicht. Also wir haben ganz bewusst darauf geachtet, dass wir eine Lösung finden, die relativ einfach ist. Sprich, ich habe eine Homepage, dort steht ein umfangreicher Veranstaltungskalender. Die Kultureinrichtungen melden uns, für welche Veranstaltungen sie Kulturtickets vorhalten. So, und das können die Menschen aussuchen und sie können dann vor Ort mit der grünen Karte ins Bürgerhaus gehen, was in ihrer Nähe ist, oder in eine Filiale der Stadtbibliothek. Das hat den Vorteil, dass wir Reservierungsstellen über das ganze Stadtgebiet verteilt haben. Dieser Reservierungsvorgang, der wird auch genutzt und er liefert halt eine gewisse Planbarkeit. Wenn Sie sich vorstellen, jemand, der in einem Stadtrandgebiet wohnt, der sich dann abends auf den Weg macht in die Glocke oder an den Goetheplatz und sagt, ich möchte heute Abend gerne die Bremer Philharmoniker sehen, ich möchte heute Abend gerne ein Schauspiel und dann feststellt, es ist ausverkauft und ich bekomme keine 3-Euro-Karte mehr, und hat dann aber, wie gesagt, in einer schwierigen Lebenslage nicht nur Zeit, sondern auch Geld für eine Straßenbahnfahrt möglicherweise aufgewandt. Der ist, glaube ich, für so eine Möglichkeit ganz dankbar.
Genau.
Die Ausweismöglichkeit, um das oder die Ausweisoption, um das abzuschließen, wo Sie sagten, kompliziert, die haben wir vorgeschaltet, weil es in anderen Städten durchaus die Erfahrung gab, dass wenn einfach 3 Euro Restkarten verkauft wurden an jeden, der da kam, dass sie dann eben auch Menschen hatten, die nicht in schwierigen Lebenslagen waren, sondern die gesagt haben, ach naja, wenn wir ins Theater nicht mehr reinkommen, dann gehen wir halt schick essen. Dem wollten wir ganz gezielt einen Riegel vorschieben, sondern es soll wirklich auch die, für die Leute sein, die sich in einer schwierigen Lebenslage derzeit befinden.
Aber da müsste man ja auch dann die Karte vorlegen. Dann.
Bei der Reservierung muss man die Karte vorlegen, selbstverständlich. An der Abendkasse dann nicht mehr, sondern dort liegt an der Abendkasse die übliche Gästeliste und dann heißt es, hier für mich ist ein Ticket reserviert und dann bezahlt man vor Ort die 3 Euro. Das bekommt an der Abendkasse niemand mit. Es wird aber auch die Abendkassenmöglichkeit weiterhin vielfach genutzt, muss man sagen. Die Menschen haben, scheint es, so ein bisschen die Hemmung verloren, abends ihren Ausweis hinzulegen und zu sagen, ich hätte gerne ein Kulturticket.
War es dann schwierig, die ganzen Einrichtungen zu finden, gerade diese kleinen Kultureinrichtungen? Denn ich habe jetzt mal nachgefragt, manche bieten dann nur Eigenproduktionen an.
Also, schwierig eigentlich nicht, weil diesen Gedanken, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu helfen, den haben eigentlich alle Kultureinrichtungen, mit denen wir gesprochen haben, gerne angenommen. Das muss natürlich in Einklang gebracht werden mit dem eigenen Budget, das ist auch völlig klar. Bremen ist Haushaltsnotlageland und die Kultur ist in Bremen nicht gerade überbordend finanziert, das ist einfach so. Auf der anderen Seite, wir haben einen stabilen Kulturhaushalt, wir haben einen Kulturhaushalt, der den Einrichtungen Planungssicherheit gewährleistet. Aber die Einrichtungen müssen natürlich auch selbst entscheiden können innerhalb ihres Budgets, wofür gebe ich Kulturtickets, wie viele Kulturtickets gebe ich. Das betrifft die Reservierung und an der Abendkasse ist es sowieso, es sind Restkarten betroffen, also Karten, die noch nicht verkauft worden sind. So, es galt hier also auf der einen Seite den Anspruch, ein Instrument zu schaffen, was eine Zugangsbarriere, nämlich die finanzielle für Kultur, abbaut und vermindert, natürlich auch in Einklang zu bringen mit der finanziellen Lage der Kultureinrichtungen in Bremen. Es kann nicht sein, dass wir den Einrichtungen dann ihre finanziellen Einnahmemöglichkeiten in großem Maße beschneiden. Das wird, glaube ich, auch jeder verstehen. Da galt es, eine gute Balance zu finden. Und ich glaube, die haben wir mit dem Modell erreicht.
Ich habe ja so ein bisschen vorbereitet das Ganze und einige Einrichtungen nochmal angerufen. So angenommen wird das nicht überall, oder so wurde es zumindest kommuniziert. Haben Sie da irgendwie Zahlen jetzt?
Wir haben ein paar Zahlen aufbereitet, die auch in der bremischen Bürgerschaft kommende Woche debattiert werden. Ich beziehe mich jetzt auf die Spielzeit 2011-2012 oder auf das Kalenderjahr 2012, weil da sind die Zahlen abgeschlossen. Beim Bremer Theater waren das 584 Menschen, die das Kulturticket genutzt haben. In der Schwankhalle im Jahr 2012 431. Andere haben das nicht genau erhoben. Beim Bürgerhaus Weserterrassen waren es ca. 100. Bei der Shakespeare Company waren es knapp 90. Die hatten aber auch einen Umbau. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Wir haben im Gesamt auf diesen Zeitraum bezogen 1363 Kulturtickets absetzen können in Bremen. Das ist nicht überbordend viel, das ist klar. So, aber da ist sicherlich auch noch Wachstumspotenzial vorhanden. Dazu muss man sagen, wir sind gestartet mit einem reinen Restkartenmodell. Und da haben wir im ersten halben Jahr, ist das von knapp 100 Leuten angenommen worden, was viel zu wenig war, das ist vollkommen klar. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen 2 Dinge erreichen. Wir wollen das Kulturticket planbarer, verlässlicher machen. Wir wollen die möglicherweise bestehende Hürde abbauen, dass man abends an der Abendkasse das grüne Kärtchen zücken muss, wenn möglicherweise das Foyer voll ist und viele Leute das mitbekommen. Das mag vielleicht der eine oder die andere nicht so gerne, die Hürde abzubauen. Und wir haben eine Werbekampagne gestartet, den Flyer haben Sie in der Hand. Wir haben eine Homepage gestartet, die Flyer liegen bandbreit in Bremen aus, werden auch immer wieder nachverteilt, um eben auf das Kulturticket aufmerksam zu machen. Das hat durchaus gefruchtet, die Zahlen sind deutlich angestiegen.
Ja, dann erstmal vielen Dank. Eine kleine persönliche Frage, Sie brauchen das Kulturticket sicherlich nicht. Ich meine, Sie haben einen gut bezahlten Job. Naja, was heißt gut bezahlt? Sicherlich einen bezahlten Job. Was ist Ihre nächste Kulturveranstaltung? Wo gehen Sie hin?
Oh, da erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß. Lose geplant ist Musikfest.
Das ist jetzt im September, ne?
Das geht jetzt kommendes Wochenende los. Da werde ich mir sicherlich das eine oder andere noch rauspicken. Die letzte Kulturveranstaltung, auf der ich war, das ist mir eher präsent als die Planung der Kulturveranstaltung für die kommenden Wochen. Das war die Kaboom-Ausstellung in Isarburg.
Ja. Da hat sich der Direktor bestimmt gefreut.
Hoffe ich mal.
Alles klar, vielen Dank erstmal.
Gerne.
Ja, soweit der Pressesprecher des Senator für Kultur, der Heiner Stahn. Ja, ich glaube, das Thema wird auch jetzt am kommenden Dienstag thematisiert, und zwar in der bremischen Stadt, in der bremischen Bürgerschaft. Das wird auch, die Debatte wird auch übertragen hier im Radio Visit TV ab 14 Uhr. müsste dann nächsten Dienstag losgehen. Ja, auf jeden Fall hält der Senat dieses Kulturticket für ein sinnvolles Instrument, die kulturelle Teilhabe zu verbessern, und zwar gerade für Menschen, die in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen sich befinden. Das gibt natürlich auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gerade mal etwas über dem Hartz-IV-Satz verdienen. Und naja, gut, die sind jetzt auch nicht unbedingt so viel besser gestellt. Aber die Schere zwischen Arm und Reich wieder zuzumachen, ich glaube, das ist wohl eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Ja, wenn man sich so die geringen Stundenlöhne anguckt, die manche bekommen, und dann so Zahlung von 20 Millionen für Topmanager, da ist wohl einiges im Ungleichgewicht, aber das kommt jetzt auch immer mehr und mehr durch. Ja, wir machen noch, bevor wir hier zum Ende der Sendung kommen, ein bisschen Musik, und ja, dann werde ich mich hier gleich nochmal ganz offiziell von Ihnen verabschieden. Müssen wir den Eddie Vedder von Pearl Jam leider etwas ausblenden. Ja, die Zeit ist schon so weit fortgeschritten. Ja, das war das Westend Radio, hier die Ausgabe vom 22. August. Das nächste Westend Radio können Sie hören in genau 14 Tagen. Das ist dann der 5. September. Und dann sitzt hier Astrid Müller. Ja, das ist dann mein nächster Studiogast. Diese Sendung können Sie nachhören. Und zwar wird das sein ab morgen auf unserer Homepage. Und die Adresse lautet www.westend-bremen.de. Und da gibt es eine Rubrik Radio mit einem Sendearchiv, und da können Sie das alles nochmal ganz genau nachhören. Ja, vielen Dank fürs Suchen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, und dann bis in 2 Wochen.